Wichtig zum Beginn nochmal, dass uns Nachrichten betroffen machen. Also nicht drüber hinweglesen, auch nicht unbedingt bei Nachrichten rausrennen. Gibt dummerweise in den Medien eigentlich immer nur schlechte Nachrichten. Es gibt auch gute. Die guten kennen wir. Aber die Christen schweigen meistens über diese gute Nachricht, dass es den Retter gibt. Und wir beteiligen uns eigentlich häufig bei schlechten Nachrichten. Die werden in Netzwerken herumgeblasen und bei Facebook herumgeblasen. Alles, was irgendwie nicht läuft und schlecht ist. Wir sollten uns dadurch qualifizieren, dass wir mit guten Nachrichten unterwegs sind. Okay? Und die beste Nachricht ist, der Retter ist da. Überleg dir mal, ob du dir vorstellen kannst, dass Jesus diesen Mann liebt, der bei Rot über die Ampel geknallt ist und einen Menschen umgefahren hat. Liebt Jesus diesen Menschen? Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn Jesus ihn liebt, bin ich aufgefordert, diesen Menschen auch zu lieben. Und das ist die riesige Herausforderung, in der wir stehen in unserem Land, Menschen zu lieben. Psalm 8, Vers 4 und Vers 7. Da haben wir ihn. Ich blicke zum Himmel. Könnt ihr nachher tun. Hier ist leider nicht viel zu sehen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Jetzt ist Sternschnuppenzeit. Am Dienstagnacht geht's richtig los. Also geht doch mal auf die Terrasse, auf den Balkon, wenn es abends klar ist, und schaut euch mal an, was alles vom Himmel fällt. Wahnsinnig, was da rumfliegt. Den Mond und die Sterne, die fliegen nicht vom Himmel, noch nicht. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Alles ist in Ordnung und ist berechenbar. Kommt zur richtigen Zeit, geht auf und unter. Du kannst in deinem Kalender nachgucken, wann. Wie klein ist da der Mensch? Und doch beachtest du ihn. Winzig ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn zur Krone der Schöpfung erhoben und ihn mit hoher Würde bekleidet. Nur du stehst über ihm. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. So ist der Mensch. Wir sollen herrschen. Viele Menschen haben Herrschen falsch verstanden und verstehen Herrschen mit Lederstiefeln durch die Gegend zu marschieren im Gleichklang. Viele Menschen haben Herrschen verbunden mit anderen Menschen unterdrücken, Menschen anderer Hautfarbe zu unterdrücken und zu versklaven. Menschen haben Herrschen dazu genutzt, Menschen auszurotten in Schubladen zu stecken. In der Bibel ist Herrschen nicht unterdrücken. In der Bibel steht, wer unter euch herrschen möchte, der sei aller Diener. Der sei aller Diener. Jesu Herrschaft ist dienen. Und wenn Jesus hier sagt, oder Gottes Wort, der Psalm hier sagt, wir sind aufgefordert zu herrschen, dann heißt das nicht zu zerstören, dann heißt das nicht auf Kosten anderer Menschen zu leben, dann heißt das nicht die Ellbogen auszufahren, sondern dann heißt das tatsächlich zu dienen, Menschen zu dienen und in dieser Welt und zu sagen, darf ich dir dienen? Stell dir mal vor, du gehst morgen in deinem Betrieb und sagst deinem Arbeitskollegen auf der anderen Seite vom Schreibtisch, kann ich dir was Gutes tun? Soll ich dir was mitbringen von der Kantine? Stell dir vor, du fängst an zu dienen. Stell dir vor, du fragst den Menschen, den du begegnest, tatsächlich, wie geht's ihnen? Und du schaust dabei diesen Menschen ins Gesicht und wartest die Antwort auf die Frage ab, wie geht's ihnen? Ich wollte das mal bei Aldi probieren, da steht ja immer ein Name, Krämer. Hallo Frau Krämer, woher kennen Sie mich? Ja, steht auch drauf der Name. Überleg mal, mach das mal. Du wirst merken, wie diese Frau aufwacht Und wenn du dir noch was Gutes auf den Weg bringst, hallo Frau Krämer, alles Gute Ihnen. Danke für Ihren Job, den du hier tust, den Sie hier tun. Duzen ist nicht blöde, wenn man Leute nicht kennt. Mach das mal, probier das mal aus. Ich werde das in dieser Woche probieren. Vielleicht kneife ich aber auch, aber ich glaube, ich mache es. Ich glaube, wir können mit ganz einfachen Dingen Gutes tun und den Menschen zeigen, du bist ein wertvoller Mensch und du bist geachtet. Du bist nicht nur eine Nummer. Du bist nicht nur ein Mensch, an dem ich hier vorbeihusche. Wenn da schon mal der Name draufsteht, dann sprich doch mal den Namen aus. Warum steht er sonst dran bei Aldi und bei Edeka und bei Lidl? Warum steht dein Name bei der Frau oder bei dem Mann? Warum? Bei dir auch? Nee, er hat leider keinen Namen im Betrieb. Ja, also, du hast einen Namen, der ist wichtig. Und du bist bei Gott angesehen. Das ist wichtig. Der Psalmbeter kann hier sagen, jeder Mensch wird von Gott beachtet. Jeder Mensch. Sag mal dein Nachbar, du wirst von Gott beachtet. Ja? Du musst dich umdrehen. Du wirst von Gott beachtet. Ihr sagt auch nichts, also sowas aber auch. Ja, hier, den da. Du wirst von Gott beachtet. Jeder Mensch, der herumläuft, wird von Gott beachtet. Nur die allermeisten haben null Ahnung. Man muss es ihnen sagen. Und du merkst schon, wenn du dich hier überwindest und du sagst das jemand, dann geht das Gesicht schon auf und die Gesichtszüge sind nicht entsprechend der Schwerkraft nach unten gerichtet, sondern mit den ganzen Muskeln, die du hast, gehen die nach oben. Versuch mal ein bisschen zu lächeln. Ja, genau so in etwa. Klaus. Okay, jeder Mensch, wird von Gott geachtet, jeder, du auch, beachtet und geachtet, du auch, aber jeder andere Mensch, wirklich jeder, der dir über den Weg läuft, auch. Jeder Mensch ist von Gott mit einer außerordentlichen Würde beachtet, Ebenbild Gottes. Das Ebenbild Gottes. Guckt mich ruhig an. Ebenbild Gottes. Ja, du aber auch. Ebenbild Gottes. Guck deinen Nachbarn an. Ebenbild Gottes. Ja, Ebenbild Gottes. Wir wären nicht nur einfach irgendwie, sondern du bist Ebenbild Gottes. Ebenbild Gottes. Wichtig, wertvoll, geachtet. Ebenbild Gottes. Sollten Menschen auf deiner Seele herumgetrampelt sein, dann sind sie schuldig geworden an dir. Da steckt nicht Gott hinter, sondern Menschen, die das vergessen haben, die nur sich sehen, die nur ihren Vorteil haben, die Angst haben um ihren Reichtum. Jeder Mensch hat eine Würde, Ebenbild Gottes. Ehrlich, der geborene Mensch und der ungeborene Mensch auch. Jedes ungeborene Leben hat Würde. Ist vergessen worden. Auch der ungeborene Säugling ist Ebenbild Gottes. Gott hat jeden Menschen mit Kapazitäten und Fähigkeiten begabt. Jeden Menschen ohne Ausnahme. Man hat ja vielleicht irgendwann bei der Arbeitsagentur gezeigt, wir brauchen dich leider nicht. Zu alt, zu jung, unsere Maren war zu klein, nicht an Jahren, sondern an Körpermaßen. Du sprichst die Sprache nicht, du hast nicht die entsprechende Qualifizierung und so laufen hunderttausende Menschen herum mit dem Wissen, man braucht mich nicht. Und wir geben uns den Wert durch das, was wir tun, fälschlicherweise. Aber wenn Menschen nichts tun können, wenn man sie nicht lässt, dann meinen sie, man braucht mich nicht. Ich kann nicht, ich habe nichts, ich bin nichts. Und ich habe nichts ist auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Man misst sich, hat Tommy schon gesagt, ja, wo man überall hinfährt. und was man verdient und wie groß die Wohnung ist und wie groß das Auto und die Klamotten, die man anhat. Und wenn man da nicht mithalten kann, wenn man arbeitslos ist, wenn du Hartz-IVer bist, kann jedem von uns passieren, nach einem Jahr arbeitslos bist du Hartz-IV. Und dann zeigt man auch auf dich mit Fingern, mit Selbstschuld. So schnell geht das. Und so laufen Menschen herum, mit denen man mit den Fingern zeigt. Jeder Mensch hat Würde, Ebenbild Gottes. Jeder hat Kapazität, jeder hat Fähigkeiten, jeder ist begabt und dein Wert hängt nicht an dem, was du schaffst, sondern an dem, was du bist. Und du bist in Augen Gottes wert geachtet und auch hoffentlich in den Menschen, die Augen der Menschen, die hier sitzen. In Gottes Augen ist jeder Mensch, wirklich jeder Mensch wertvoll. In seinen Augen ist jeder Mensch, wirklich jeder Mensch liebenswert. In seinen Augen gibt es keinen Menschen mit zwei linken Händen. Du hast so zwei linke Hände. Ja. In seinen Augen ist kein Mensch, wirklich kein Mensch zu jung oder zu alt. Das gilt jedem Menschen und das gilt dir, dir und jedem Menschen, der hier herumläuft. Jeder von uns kann was und jeder von uns hat nicht nur was bewegt, sondern kann auch bewegen, das hört gar nicht auf. Und ich frage mal, glaubst du das? Und da denken wir, hältst du das für möglich? Und da sind wir eigenartigerweise bei Glauben ganz oft bei uns. Ich habe da vor ein paar Wochen was erzählt von Wasserläufer. Glauben hat nicht so sehr viel mit uns zu tun, viel eher mit dem zu tun, dem alles möglich ist und dem wir vertrauen. Glauben bedeutet nicht, ich halte das für möglich. Was ich alles für möglich halte, ihr würdet staunen. Was ich nicht für möglich halte, naja, würdest du auch staunen. Darauf kommt es doch nicht an. Wenn das unser Maßstab ist, was wir für möglich halten, und wenn das der Maßstab Gottes wäre, was wir für möglich hielten, du meine Güte, dann wäre jeder Mensch verraten. Glaube ist viel mehr als der Schrei zu Jesus in einer verzweifelten Lage, aber ist es auch. Aber ist viel mehr. Glaube bedeutet, Jesus Recht zu geben und zu sagen, ja, du bist der Herr, ja, du bist der Retter, du bist der Erlöser, du bist der Ermöglicher, du bist derjenige, dem kein Ding unmöglich ist, der bist du. Und der Psalmbeter sagt, und wer bin ich? Ganz klein. Ja, stimmt, aber geliebt. Und wertvoll und geachtet. Und der Psalmbeter kann sagen, hey, über uns ist nur noch Gott. Keine Engel. In der Hierarchie ist über uns nichts mehr, in der göttlichen Hierarchie. Glaube ist die ständige Hinwendung zu Jesus. Immerzu, in jedem Moment zu sagen, Mensch, habe ich vergessen. Und ich kehre mich um und sehe Jesus wieder ins Gesicht. Wie mache ich das? Ich lasse mich prägen von dem, was ich in der Bibel lese. Und das tue ich. Mich prägt Gottes Wort, dass ich lese und ich tue es und das wird mich prägen. Und wie tue ich das, Jesus ins Gesicht zu sehen? Das tue ich, indem ich bete, indem ich Jesus anbete, indem ich mich hinwerfe, vor Gott. Wie kann ich Jesus noch sehen, indem ich mir seine Ebenbilder angucke? Ah, der Martin, schau mal einer an. Und der Martin kann mich ermutigen, auf Jesus zu sehen. Ich kann in Martin und in Petra und in Dirk und wie ihr alle heißt, Jesus sehen und Jesus entdecken. Oder etwa nicht? Doch. Warum kann ich das? Weil Jesus in seinen Leuten wohnt. Weil er durch seinen Heiligen Geist in seinen Leuten ist. Jesus ist nicht irgendwo und ich bin hier, sondern Jesus ist in mir. Wer glaubt das? Ich glaube das schon. Ich meine, dass er in mir ist. Danke, danke. Er ist wirklich in mir. Ja. Er ist in dir auch. Was sehen wir manchmal? Wir sehen begrenzte Menschen. Menschen, die wir mögen, nicht so sehr mögen, Menschen, die uns verletzt haben. Sehen wir das Ebenbild Gottes? Sehen wir Jesus? Und dann kann mir in dem anderen Menschen, ehrlich in dem anderen Menschen, Jesus begegnen. Ich suche ihn nicht weit weg, irgendwo. Ich muss mich nicht vertiefen, Kontemplation, ganz tief in mir, irgendwo. Meine Güte, ich möchte da lieber nicht so tief graben. Bis in alle Tiefen ist das, was hier in mir steckt, von Jesus vergeben. Und er lebt. Aber ich muss nicht in mir graben, um ihn zu finden. Glaube ist die tägliche Hingabe unseres Lebens an Jesus. Jeden Tag. Ja, habe ich doch am Sonntag gesungen, Jesus, du bist alles. Er kann schon wieder am Montag anders aussehen. Wenn die Angst nach mir greift, wenn die Nullen nach mir greifen, wenn der Karrieresprung nach mir greift, wenn greift so viel. Und ich lege mich wieder vor Jesus hin und ich entscheide mich wieder für Jesus. Ich entscheide mich wieder, Jesus zu ehren. Und du auch. So sind wir unterwegs. So lebt man mit Jesus. Glaube ist Leben. Glaube ist Leben in der Gegenwart von Jesus. Im Gottesdienst halte ich das für selbstverständlich. Nach dem Gottesdienst auch. Sonntag beim Mittagessen auch. Ich halte es auch für Sonntagabend selbstverständlich, in der Gegenwart von Jesus zu leben. Und ich halte es für selbstverständlich, in der Gegenwart Jesu am Montagvormittag zu leben. Und ich halte es für selbstverständliches Geschenk, auch am Mittwochvormittag und am Mittwochabend und wann auch immer in der Gegenwart von Jesus zu leben. Ich möchte gar nicht woanders leben. Verstehst du, ich werde nicht müde zu sagen, wir gehen nicht in die Gegenwart von Jesus. So, ach, ich gehe jetzt in die Gegenwart von Jesus. Wo ist er denn dann, wenn ich das nicht tue? Vergiss es nicht, er ist bei dir. Das ist mir ganz ernst. Er ist in dir und er möchte, dass du mit ihm lebst. Und dann färbt Umgang ab, weil du mit Jesus einfach verbunden bist. Bist verbunden. Du bist verbunden. Umgang färbt ab. Als Jesus die vielen Menschen sah am See Genezareth, am einen langen Abend, da sagte er nicht, ach du Schreck, sondern er hatte Mitleid mit ihnen und er heilte die Kranken. Wow. Umgang färbt ab. Der Zöllner Zachäus, der alte Betrüger, der sein Säckel mit mehr gefüllt hat, als ihm zustand, der hat auch noch seine eigenen Leute verraten, den holt Jesus vom Baum runter. Und sagt, heute muss ich bei dir einkehren. Und dieser alte Betrüger, der ist vom Baum runtergeflitzt, hat Jesus eingeladen. Und am Abend, nach dem ordentlichen Essen mit Jesus, der Zöllner, dieser elendige Betrüger, der nur sein eigenes Säckel füllen wollte, dem sagt Jesus, heute ist diesem ganzen Heil, dieser ganzen Bande von Betrüger, Heil widerfahren. Das ist Jesus, der zeigt nicht mit den Fingern und sagt, was willst du da oben auf dem Baum? Du willst dich nur schon wieder bereichern, aber jetzt nicht für dein eigenes Portemonnaie, sondern du willst auch noch unseren Jesus klauen? So ist Jesus. Und schließlich geht dieser Jesus ans Kreuz für die Sünde der ganzen Welt, Europa, Amerika, Südkorea, tatsächlich auch für die Nordkorea, tatsächlich auch für die Menschen in Afrika. Dieser riesige Kontinent, wo Europa, was weiß ich, wie oft reinpasst, wo uns reicht, all der kommt aus Afrika, reicht schon, mehr brauche ich gar nicht zu wissen. Gestorben für die Menschen in Afrika. William. Kingsley. Und dein Nachbar. Was hat ihn nur getrieben? Was hat ihn nur getrieben, nicht auszugrenzen, sondern das Herz Gottes weit zu machen? Nicht nur die paar Juden, aber die auch. Hau, wir haben das vergessen in unserem Land. Und es wird schon wieder vergessen. Sondern er macht sein Herz so weit, dass er in diesem weiten Herzen stirbt. Was hat ihn nur getrieben? Liebe. Liebe. Ja, Liebe. Irgendwie ist Liebe in Verruf gekommen. Ah, Liebe. Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir schlagen in Europa glücklicherweise seit 75 Jahren niemanden mehr tot. Mit der Schusswaffe. Aber sonst schon. Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Jeder. Jeder Mensch hat etwas, was ihn eintreibt. Wünsche, Hoffnungen, der nächste Karrieresprung, das Eigenheim, das Auto, die Liebe. Irgendwas haut dich morgens aus dem Bett raus. Irgendwas. Was treibt dich? Was treibt dich? Was treibt dich an? Wäre auch mal interessant, die Frage zu beantworten, was treibt dich eigentlich? Aber was treibt dich an? Jesus trieb Liebe. Was treibt dich? Jesus hat so schöne Sätze gesagt, so in der Generation vor mir und noch davor wurden solche Sätze in Holz geflammt, auf Holzbretter und hingen dann irgendwo in der Küche oder im Wohnzimmer oder so. Immerhin sah man dann solche Sätze immer. Jesus sagt diesen Satz, Matthäus 6, 33, und er muss ihn wohl sagen, weil man das vergessen kann. Die Wahrheit dieses Satzes. Glauben bedeutet, Jesus Recht geben. Jesus Recht geben. Da steht doch tatsächlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zutreffen. Vorher geht es um Kleidung und um Essen und Trinken, was uns so untreibt. Wer hat den Satz schon mal gelesen? Okay, danke. Ob du ihn glaubst, frag dich Jesus. Und ob du ihn glaubst, zeig dein Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Heißt, erste Priorität, Gottes Angelegenheit. Und Jesus sagt, dann wird euch alles andere zufallen. Hast du schon mal erlebt, dass dir was zugefallen ist? Die allermeisten von uns schuften. Wir sind gewohnt, Leistung zu bringen, Leistung, Cash. Machen uns trotzdem noch Sorgen, ob unser Geld reicht. Also noch mehr schuften. Noch ein Job. Noch ein bisschen an der Schulden zwinge, arbeiten noch ein paar Schulden rauf, damit wir noch ein bisschen mitdrehen können. Und Jesus sagt, hallo. Jesus sagt, ich stelle das mal auf den Kopf und sage, das, was so noch möglich ist, das kommt ganz nach oben. Und Jesus sagt, wenn ihr euch tatsächlich mit allen euren Fasern, mit allen euren Gedanken um das müht, was Gottes Sache ist, Gottes Sache zu deiner Sache machst, dann sagt Jesus, ich werde dich versorgen mit allem, was ich meine, was du brauchst. Kleine Frage an dich. Glaubst du das? Jesus sagt, wenn das deine Lebensmaxime ist, wird dein Leben vermutlich anders laufen als jetzt. Aber ehrlich, sorgenfrei. Wenn ich jetzt fragen würde, wer möchte sorgenfrei leben? Ja, ich auch. Wir haben so viel Sorgen. Wir sind wahrscheinlich auch mit einer Menge Sorgen heute Morgen hergekommen. Und die holen dich jetzt gerade wieder ein. Interessant, Jesus sagt doch ehrlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Glaube ist die Gewissheit der Fürsorge Gottes. Gott wird mich versorgen. Ich brauche mich darum nicht zu sorgen. Die Sorge um mein tägliches Brot soll nicht meine erste Sorge sein. Glaube ist das Wissen, Gott sorgt für dich. Er macht dich frei. Er macht dich immer frei, wozu? Er macht dich frei, dich um die Angelegenheiten Gottes zu kümmern. Das ist doch gut, dich um die Angelegenheiten Gottes zu kümmern. Was treibt dich um? Was treibt dich tatsächlich um? Eigentlich sollte mich und dich die Frage umtreiben, wie kann ich Jesus heute treu sein? Und wie kann ich Gottes Angelegenheiten in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Gemeinde voranbringen? Also, geh nach Hause mit dieser Frage, wie kann ich heute Jesus treu sein? Und wie kann ich heute Gottes Angelegenheiten nach vorne bringen? Ich gebe euch ein Beispiel. Hatten wir schon Aldi Süd, Frau Krämer. Tag, Frau Krämer. Woher kennen Sie meinen Namen? Tag, Frau Krämer. Ich wünsche Ihnen einen richtig guten Tag. Oder in deinem Betrieb. Du guckst dir deinen Arbeitskollegen an und sagst, wie geht's dir? Und du wartest die Antwort ab. Und wir werden Wunder sehen. Nicht nur Timo in Magdeburg, sondern der Georg in Issum und der Christian in Mörs. Und wir haben so ein paar Christians hier, alle anderen auch. Wir werden einfach sehen, das Leben läuft anders. Du bist wertvoll, du bist Gottes Ebenbild und jeder Mensch, der dir heute und morgen begegnet, auch. Vergiss es nicht. Amen.